Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Stefan Raab ist zurück. Der Moderator, der in den 90ern mit Vivasion und TV Total eine neue Form der Fernsehcomedy in Deutschland begründete und in den 2000ern mit Schlag den Raab und diversen Promi-Contests zum Zugpferd von ProSieben aufstieg, hatte sich eigentlich 2015 aus der TV-Öffentlichkeit verabschiedet. Doch mit einem dritten Boxkampf gegen Regina Halmich am 15. September, der im Grunde auch nur maximalistisches Content-Marketing für seine neue Streaming-Show Du gewinnst hier nicht die Million war, hat er sich jetzt zurückgemeldet. Mit einem 5-Jahres-Vertrag bei RTL+. Anja Rützel ist eine der klügsten und scharfzüngigsten Kritikerinnen von Reality- und Showformaten aller Spielarten und ich freue mich, dass sie gleich mit mir darüber spricht, was wir von diesem Comeback zu halten haben. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Anja.
Hallo Alexander.
Ich habe nach dem Raab-Halmich-Boxkampf einen Tweet oder Post irgendwo auf Social Media gelesen, in dem es sinngemäß hieß, diejenigen, die sich über Raab auslassen, würden kaum ihre eigene Rezeptionsgeschichte reflektieren. Deswegen dachte ich, wir fangen damit mal an. Mhm. Hast du eigentlich Raabs Karriere über die ganze Laufbahn verfolgt und wie ist das im Laufe der Zeit bei dir angekommen?
Ich glaube, ich habe relativ lange ihm zumindest irgendwie die Stange gehalten in seiner ersten Inkarnation, sage ich mal. Ich habe am Ende nicht mehr TV Total geguckt, tatsächlich, weil das ja doch dann immer lustloser wurde. Und ich habe es auch sonst vorher nicht wirklich irgendwie religiös verfolgt, aber doch so, dass ich glaube, kann mir ein Bild davon machen. Ich habe mit so einer komischen Faszination immer seine Mega-Events, also so die Bob-WMs und so weiter angeguckt und hatte auch tatsächlich eine Schwäche für Schlag den Star, weil ich sinnlos lange Fernsehsendungen manchmal mag, am Wochenende vor allen Dingen. Weil, also ich bin dann oft irgendwann mal eingeschlafen, so im letzten Drittel, aber ich habe da rückblickend wahrscheinlich mehr Zeit mit ihm verbracht, als ich jetzt spontan denken würde.
Und die noch weniger showmäßigen Formate, also sowas wie Vivasion und TV Total, wo er so eine Mischung aus irgendwie Comedy und Varieté gemacht hat. Wie fandst du die so?
Also für Vivasion bin ich zum Glück ja schon alt genug. Das sind die Vorteile des Greisenalters ab 50, dass man das irgendwie noch aktiv miterlebt hat. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte, der ist aber fies. Also weiß ich nicht. Das ist wirklich so ein Humor von Leuten, die einem auf dem Schulhof den Arm umdrehen und Brennnessel machen und das irgendwie lustig finden. Und TV Total war natürlich streckenweise schon lustig. Also da habe ich natürlich drüber gelacht. Und gerade wenn man so eine Schwäche für Meme-Strukturen hat, da war er natürlich ja vorne mit dabei mit seinem Nippelboard. Und dass das Redewendungen geprägt hat und Idiome, was er da hatte, das ist natürlich völlig klar. Das muss man eben, also zoll ich ihm auf jeden Fall, in der Hinsicht auf jeden Fall Respekt.
Ja, nicht nur das Nippelboard, auch dass er dann geschafft hat, sozusagen aus irgendwelchen Ausschnitten immer wieder neuen Content zu generieren. Ja. Ne? Also irgendwie Lieder und ganze Showsegmente, die sich irgendwie über halbe Jahre gezogen haben und sowas auch.
Ja, und dieses, wie soll man sagen, ja sehr wirtschaftliche Verwerten der eigenen Ideen, das ist jetzt natürlich ein bisschen so das Kreuz beim späten Raab der zweiten Inkarnation, finde ich. Also ich bin auch, ich finde es lustig, wenn jemand erstmal einen Ausschnitt von Barbara Salisch nimmt, wie der berühmte Maschendrahtzaun, ne? Und daraus dann irgendwie ein Lied erschafft. Und ich habe auch das neulich nachgeguckt, tatsächlich 1 Million Einheiten davon verkauft. Also das ist ja auch heutzutage
inklusive von mir, ja.
Ach wirklich? Echt? Mhm. Hast du gekauft? Mhm. Aber das war natürlich einfach durch die schiere Macht, mit der er da das ganze Land eigentlich gespült hat. Also jeder kannte das. Das war ja so das Gegenteil vom Nischigen, was es dann heute eher gibt. Als Phänomen erkenne ich das komplett an.
Ja, ich war damals 16, also ich war quasi genau Kernzielgruppe.
Ja.
Und ich fand das auch ziemlich großartig. Dann haben wir jetzt mal sozusagen die Vergangenheit ein bisschen eingeordnet.
Ja.
Ich wollte dich so gerne einladen, weil ich deine Kritik von dem Box-Event bei Spiegel Online gelesen hatte. Die hast du natürlich direkt danach geschrieben. Hat sich da inzwischen deine Wahrnehmung drauf ein bisschen verändert?
Nee, es war schon einfach nicht gut und hat vor allen Dingen nicht das eingelöst, was vorher mit großem Tamtam angekündigt war. Und wenn ich mir so auch überlege, wie sich die RTL-Führungsriege da abgefeiert hat, also ich sah da Personen mit Fistbumps in die Luft sich feiern dafür, dass sie jetzt den Raab da an sich gebunden haben, dann muss ich jetzt, wo ich die ersten 2 Sendungen von ihm gesehen habe, sagen, weiß ich nicht, ob diese übergroße Euphorie, die da teilweise zelebriert wurde, ob die im Moment schon so eingelöst wird.
Kleiner Einschub sozusagen, wir sprechen jetzt schon am 30. September, also jetzt gibt es schon 2 Folgen von Du gewinnst hier nicht die Million, wenn der Podcast erscheint, erst am 8. Oktober, bis dahin werden also 3 erschienen sein, aber ich hoffe mal, dass wir auch von den 2 Folgen schon ein bisschen auf das Format schließen können. Was ist dein allgemeiner Eindruck? Dein Text zur Erstausgabe, hätte ich jetzt auch gesagt, ist ein bisschen milder als der zu dem Boxkampf.
Ja, tatsächlich. Also ich bin ja auch ein Mensch. Ich bin ja Mensch geblieben und ich muss sagen, dass ich ein bisschen davon beeindruckt war, wie viel Spaß es ihm tatsächlich zu machen scheint. Das war für mich sehr glaubwürdig, dass er sich so daran ergötzt, dass er eigentlich denselben alten Käse jetzt nochmal zum, weiß ich nicht wie vielten Mal, überbackt und die Leute da trotzdem Appetit haben. Und er hat sich so gefreut und alles. Und da war ich, glaube ich, ein bisschen weichlich. Das hat sich jetzt aber doch schlagartig auch verhärtet, meine Position, nachdem ich die 2. Folge gesehen habe, die er einfach ja weite Teile mit künstlichen Zähnen zugebracht hat und dachte, das wäre jetzt irgendwie ein tragfähiger Witz. Vor allen Dingen auch da wieder das alte Problem, weil es war, glaube ich, Tag der Zahngesundheit oder sowas. Dann soll er halt Gottes Namen für diesen einen Witz diese Plastikzähne drinne haben.
Ist wirklich der Tag der Zahngesundheit und ich danke noch meinem Schönheitschirurgen Dr. Lamborghini, der schon mich erlegen konnte. Und ist aber gut, oder? Würde gar nicht auffallen, wenn ich jetzt in FC Liverpool trainieren würde.
Aber er merkt einfach nicht, wann der Witz genug ist oder wann das mal lieber aufhören soll, bevor die Leute sagen, uah.
Aber ist das nicht so, dass so Witze dann nach einer Weile werden sie unwitzig, aber wenn es dann noch länger dauert, werden sie wieder witzig?
Ja, aber da sind wir noch lange nicht angekommen gewesen mit den Zähnen. Und vor allem, es ist auch so ein bisschen Jokes on you, Stefan Raab, weil mich haben tatsächlich seitdem 3 oder vielleicht sogar 4 Leute, die nur so kurz einen Ausschnitt gesehen hatten davon und haben mich dann gefragt, sind das eigentlich jetzt seine echten Zähne? Und waren sich nicht so ganz sicher. Also von daher weiß ich nicht, ob das alles so aufgegangen ist.
Das Format ist ja, das braucht man, glaube ich, jetzt nicht groß erklären, ein Mashup aus TV Total und Schlag den Raab. Mein bester Vergleich ist eigentlich, wenn so eine Band irgendwie nach 10 Jahren sich nochmal neu formiert und nochmal auf Tour geht. Selbst wenn die dann irgendwie nochmal ein neues Album gemacht haben, will man ja eigentlich auch nur die Hits hören. Ist das sowas? Ist das so eine Reunion-Tour von einer Band?
Also teils, teils. Tatsächlich habe ich das auch so ein bisschen abgeglichen damit, wie ich meiner großen Liebe Take That begegne. Mhm. So. Die sind ja auch wieder oder immer noch auf Tour. Und natürlich will ich da den Hits hören. Und ich quieke wie ein kleines Ferkel, wenn sie dann zu Pray auch die Originalchoreografie von 1992 machen. Das liebe ich ja. Das könnte man sagen, ist ja genauso. Aber es ist eine andere Haltung, mit der sie das machen. Es ist so ein Fanservice, den sie liefern und dann sagen sie, ja guckt, aber das ist jetzt, was wir sonst noch so neu haben. Und das fügt sich gut zusammen, weil es tatsächlich so eine Weiterentwicklung gibt. Ich finde es komplett legitim, dass so klassische Raab-Stilmittel, ne, wie die Sprecherstimme, die Band, das Hupen, bevor die Nippel abgefahren werden und all diese Sachen, natürlich kann man damit spielen und niemand würde verlangen, dass er irgendwie komplett was niegelnagelneues ohne diese kleinen Wohlfühlkekse aus der Vergangenheit da jetzt serviert. Aber man möchte ja dann doch irgendwie, also ich möchte, so muss ich sagen, genug Leuten gefällt das, glaube ich, auch so. Ich wünsche mir einfach, dass es in der Gegenwart ankommt, indem man sagt, ja, das ist mein Erbe und darauf bin ich stolz und das finde ich immer noch super. Aber ich habe jetzt fast 10 Jahre nicht in der Kühltruhe irgendwo verbracht, sondern ich habe mir auch noch ein paar neue Sachen ausgedacht. Also vor allen Dingen bei jemandem, der ja sich immer das sehr auf die Fahnen geschrieben hat. Und ich glaube, das würde er auch als seinen Markenkern so sehen persönlich, dass er der große Erfinder ist, der Formate erschafft und die dann so lange Bestand haben. Und dafür, ich weiß nicht, also vielleicht hat er auch tatsächlich nur 2 Gangarten, nämlich so dieser verbissene Wettkampf-Raab und halt der, ich verarsche, absurde Fernsehmomente-Raab. Aber das fände ich dann so ein bisschen wenig.
Ich finde es psychologisch aber tatsächlich auch echt ein Faszinosum, dabei zuzugucken, wie so ein alternder Mann quasi live vor Publikum damit ringt, dass die Zeit sich weiter gedreht hat. Und einerseits sozusagen ein Publikum hat, das ihn feiert, das ihn liebt, das dafür, dass er genauso ist wie damals, als sie 16 waren wahrscheinlich, genau wie ich damals. Aber gleichzeitig es natürlich ein größeres Fernsehpublikum gibt und er spielt ja auch gerade in der 2. Folge durchaus mit seiner eigenen Rezeption auch so ein bisschen.
Ich bin ja hier gar nicht als Stefan Raab, sondern als satirische Kunstfigur. Ich mache diese Sendung nicht als Stefan Raab, sondern als die satirische Kunstfigur. Die wird genauso geschrieben wie Stefan Raab, man spricht es aber anders. Es wird gesprochen Stefan Raab. Also wenn jetzt in Zukunft, wenn Sie sich verletzt fühlen oder so, oder sagen, ach ja, da hat der Stefan Raab wieder was gemacht, seien Sie sicher, es war nicht Stefan Raab, sondern es war die satirische Kunstfigur Stefan Raab.
Die irgendwie sagt, ja, hier hast du nichts Neues, quasi genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Mhm. Und dass man das in genau so einem Format mal wirklich beobachten kann, auch das, was du gesagt hast mit den Memes und so, ne, dass das Internet jetzt plötzlich so eigentlich die Kraft ist, die das Fernsehen noch war vor 20 Jahren, das finde ich schon total spannend auch einfach.
Ich auch, und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich jetzt bestimmt erstmal bis auf Widerruf auch alle Folgen mir angucken werde, weil ich finde zwei Sachen daran ganz faszinierend. Zum einen finde ich das an sich total gut, wenn jetzt jemand kommt und sagt, auch mit 60 kann man so eine Show machen oder so. Da bin ich ja immer sehr dafür. Ich glaube, ich bin vor allen Dingen nur so verstimmt über diesen Ansatz, den er hat, dann den er da an dieser Pressekonferenz, wo ich mich übrigens in der Kulisse versteckt habe, weil ich nicht mit Raab on Camera mich da vorführen lassen wollte, als er gesagt hat, jetzt gab's eine ganze Generation, kannte keine gute Fernsehunterhaltung und jetzt komme ich und so. Das ist ja alles, glaube ich, nur bedingt augenzwinkernd gemeint. So. Und mir hätte sowas gefehlt, aber das passt natürlich wahrscheinlich auch einfach nicht zu Stefan Raab, zu sagen, ey, mir war langweilig und jetzt bin ich einfach wieder da. Und am liebsten möchte ich einfach genau da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Und ich hoffe, ihr findet mich immer noch witzig. Oder irgendwie sowas. Also einfach so ein Funken Echtheit zwischen dieser Pose hätte ich gut gefunden. Und das andere, ich finde auch sehr interessant, was du eben meintest mit dem Wettlauf oder dem Armdrücken mit dem Internet. Wenn man sagt, mit dem Nippleboard hat er irgendwie viel dafür getan, dass man versteht, was ist ein Meme. Und wie können Dinge durch penetrante Wiederholung tatsächlich irgendwie wirklich lustig werden und durch immer wieder Neues covern. Aber die Geschwindigkeit, die Schlagzahl für solche Memes hat sich in seiner Abwesenheit natürlich total, weiß ich nicht, zu wie viel Fach sich das beschleunigt hat. Aber es gibt ja inzwischen wirklich nur noch ganz kleine Zeitfenster, in denen man Memes lustig findet und dann gähnt man. Also so geht's mir zumindest, wo man denkt, ja, jetzt macht der Nächste einen Witz auf Twitter mit genau dem Muster, das ich jetzt schon 100 Mal gesehen habe. Und da ist er natürlich, jetzt war er jetzt in den ersten beiden Sendungen einfach so ein bisschen hinten dran. Also als er sich in der ersten Sendung über dieses Handherz lustig gemacht hat, das Influencer angeblich immer machen.
Das ist für mich, das wird so inflationär benutzt. Wenn mir das einer zeigt, für mich das der nächste Stinkefinger, ist das hier.
Da wusste sogar ich, obwohl ich auch ein bisschen abgehängt bin von der jüngsten Influencer-Generation, dass man das so längst schon nicht mehr macht. Man macht längst ein anderes Influencer-Herz. Und dann Witze zu machen über eine Traumschiff-Folge, die letztes Jahr schon lief und so, das ist alles so ein bisschen noch das alte Tempo. Und das wirkt deswegen wirklich behäbig in weiten Teilen, finde ich. Und ich bin auch gespannt, ob er den Stiefel einfach genauso durchzieht, auch mit dem Personal, über das er so Witze macht. Ne? Also so die Warze von Peter Maffay, ich glaube, damit kann ein heute 14-Jähriger wenig anfangen. So. Und ich werde das auf jeden Fall interessiert verfolgen, ob er da irgendwann mal so einen Anpassungsversuch macht oder ob er einfach stur den alten Esel weiterreitet.
Ist das vielleicht auch Teil von so einer Altersmilde? Ist er insgesamt irgendwie so ein bisschen milder geworden und will es gar nicht irgendwie so schnell und so am Zeitgeist haben?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, er möchte schon unbedingt mithalten. Und ich glaube, er möchte nicht außer Konkurrenz laufen, sondern schon sich in diesen Wettbewerb so ein bisschen reinwerfen. Also ich bin mal gespannt. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie sich diese Talk-Teile, die quasi ja Teil seines Ratespiels und des Show-Elements, also es sind ja diese zwei Teile, ne, der klassische Stand-Up und dann diese komische Mixtur aus Quiz-Elementen und typischen Schlag-den-Raab-Spielen. Und da finde ich ihn wirklich im Umgang mit den Kandidaten ganz hölzer noch und so ganz, also er kann schwer verbergen, dass er sich echt gar nicht für die interessiert, finde
ja,
ich.
Ja, ich finde, es geht so und so. Also ich fand jetzt gerade in der zweiten Folge gab es diese Momente mit diesem 21-jährigen Ladenbesitzer, die fast schon zärtlich wurden irgendwann, weil man doch gemerkt hat, er tut ihm sehr leid, weil er wirklich gar nichts weiß und sich nicht erklären kann und irgendwie kein Konzept davon hat, wie man selbst als Medienfigur so wirkt.
Okay, was verkaufst du?
Ich verkaufe Ware.
Alles klar? Alles klar, alles klar, alles klar.
Mehr sage ich nicht, danke schön.
Was für Ware verkaufst du denn?
Also.
So Zeug halt.
Machen wir weiter.
Jetzt sag doch mal, was du für Ware verkaufst.
Nein, alles, also Nische, also alles, was es gibt. Nein, also so Kleinkram aus China, ne, importieren nach
Deutschland. Aus China?
Genau. Und
das alles Mögliche?
Alles Mögliche.
Okay.
Und dann gab es diese Soldatin, die selber eigentlich schon auch sehr schlagfertig war.
Sehr, die war toll.
Und mit der er dann überhaupt nichts anfangen konnte, außer immer wieder den gleichen Witz zu machen, nämlich, dass sie eine Frau ist, aber den Dienstgrad Hauptmann hat.
Und das ist natürlich, das ist ja kurz vor, weiß ich nicht, Heinz Erhardt oder so. Also vom Altertümlichen her. Und bei dem Ladenbesitzer gebe ich dir recht, wobei ich da das Gefühl hatte, da hat er ein bisschen mehr Interesse gehabt, weil er gleich gewittert hat, da fahren wir mal hin. Und es ist dann ein ähnlicher Einspieler, wie er früher mal den Damenkegelclub, die lustigen Muschis oder so besucht hat. Also in der Kategorie. Aber ich finde, wie du sagst, genau in diesem Gespräch mit der Frau Hauptmann, da hat man sehr stark seine Limitation gemerkt, weil die wirklich wahnsinnig witzig war und auch so eine Art von Witz hatte, wo er nicht Ping-Pong spielen konnte. Also er mag das ja eh nicht so gerne, wenn ein Gegenüber im ebenbürtig ist in Schlagfertigkeit. Ich finde da, glaube ich, immer
das,
nicht so gut.
Das wollte ich dich auch fragen, weil du für solches Personal ja auch Expertin bist. Gerade in der ersten Sendung fand ich der erste Kandidat überhaupt, Oliver, so ein gut aussehender, tätowierter Kellner anscheinend. Hat der da schon sein Bewerbungsvideo für künftige Influencer- oder Reality-Show-Karrieren gedreht?
Es war ein bisschen zu kurz, fürchte ich. Also prinzipiell, ich bin gespannt, ob er irgendwo auftaucht. Also ob die Sendung quasi im RTL-Plus-Kosmos die Strahlkraft hat, dass er da zumindest nicht bei der Are You The One VIP, aber zumindest bei der normalo Are You The One-Staffel vielleicht irgendwie noch eingespeist werden kann. Keine Ahnung. Also ich glaube, es war fast ein bisschen zu kurz und es war dann doch ein bisschen zu fern, diesem Trash-Feld. Wäre interessant. Also wenn das jetzt neben den üblichen Akquirierungsformaten, wenn das eine Kandidatenteilnahme in der Rabshow einen da auch hin katapultieren könnte.
Würdest du so weit gehen zu sagen, dass Rab reaktionär ist?
Ja, würde ich. Also weil sich heutzutage wirklich noch über dieses Frau Hauptmann zu beömmeln und auch so bizarr darauf hinzuweisen, dass ausnahmsweise heute jetzt mal eine Bassistin mit in der Band ist. Wir haben eine Frau auf der Bühne. Also tatsächlich, das war in der zweiten Folge. In der ersten Folge gab es tatsächlich überhaupt keine Frau auf der Bühne. Und in der Kandidatenauswahl auch nur eine Frau, die es dann halt nicht nach vorne geschafft hat. Und alleine das finde ich schon unglaublich reaktionär. Also, liebe Leute, da ist eine Bassistin, das ist ja so, eine Frau spielt ein Instrument in meiner Showband, ist ja fast so wie hier kommt ein Schimpanse, der Einrad fahren kann. Und das finde ich alleine schon, wo ich denke, was soll das? Vor allen Dingen, es ist nicht von ihm overacted und als, weiß ich nicht, ironische Spitze gegen irgendwas, sondern der empfindet das, glaube ich, wirklich als erstaunlich, dass da eine Frau jetzt Bass spielt.
Aber ist es denn ein gelungener Schachzug von RTL, genau Leute, also Männer wahrscheinlich vor allem, aber sicherlich auch genug Frauen unserer Generation mit Raab jetzt doch als Abonnenten für ihren Streamingdienst zu gewinnen? Also damit die sich halt wieder an ihre Kindheit zurückerinnert fühlen?
Ich weiß nicht so richtig, ob das verfängt und ob die Zielgruppe groß genug ist, die nicht eh schon Opfer von RTL Plus ist, um das Sommerhaus der Stars immer schon eine Woche früher zu sehen. Also das würde mich wirklich an demoskopischen Erhebungen mal interessieren, zu sagen, wer ist denn in diesem Alter, aber kann mit Trash oder auch gehobenem Trash wie dem Sommerhaus nichts anfangen und ist quasi noch abzufischen. Weil ich finde, die Gefahr, dass das wirklich an einer Zielgruppe, die nur ein bisschen jünger ist, vorbeischrappt, ist gar nicht klein. Hat man jetzt gesehen in der zweiten Folge, als so Schlagerfragen gestellt wurden bei diesem Quiz. Und da ja natürlich der arme 21-jährige Dubios-Ladenbesitzer nicht wusste, wer Howard Carpendale ist. Und er sollte irgendwie erraten, welches Lied ist nicht von Howard Carpendale. Der wusste aber gar nicht, wer Howard Carpendale ist. Hatte also gar keine Chance. Und da dachte ich mir, interessant, da müsste tatsächlich Stefan Raab sich vielleicht auch ein bisschen verjüngen, wenn er solche Leute abholen will, in dem, was so sein Kosmos ist, aus dem er seine Witzfiguren schöpft. Weil er hat dann nachgemacht, wie Howard Carpendale bei ihm mal in der Sendung war und mit seinem eventuell etwas aufgesetzten englischen Akzent gesprochen hat.
Ich sagte so, wie läuft's so? Und so, Howard Carpendale war gerade auf Tour und sagte, was mir nicht gefällt, ist die verdammte Rumreiserei.
Okay, okay.
Die verdammte Rumreiserei.
Und der Kandidat hat ihn einfach verständnislos angeguckt, weil er überhaupt nicht wusste, was jetzt da der Witz ist, weil er das Personal nicht kannte. Also das finde ich auch sehr interessant, ob er sich dem dann irgendwie annähert oder auf seinem Teich beharrt, aus dem er da schöpft.
Ich habe zwei Fragen zum Abschluss, die nichts mit Raab zu tun haben. Mhm. Die erste ist, du warst vor einem knappen Jahr schon mal bei uns zu Gast und hast gesagt, du wünschst dir Real Housewives of Prenzlauer Berg.
Ja.
Du hast bekommen Real Housewives of Munich.
Ja, eine grenzenlose Frechheit. Muss ich leider mal so sagen. Das war für mich tatsächlich eine der großen Enttäuschungen dieses Jahr, weil es einfach so gnadenlos schlecht gecastet ist. Diese Frauen sind nicht reich genug. Es wirkt viel zu sehr geskriptet, nicht exzentrisch genug. Und das ist nicht der Reichtum, der da zur Schau gestellt wird, ist nicht der Reichtum, der heute noch relevant ist. So. Ich beharre darauf. Ich möchte diese Forderung wiederholen und noch mit mehr Nachdruck versehen. Wir brauchen andere Reiche.
Und jetzt gibt's in Läuft ja normalerweise immer am Schluss eine Medienkritik, aber eigentlich war ja die ganze Episode schon eine lange Medienkritik, deswegen stattdessen die Frage, damit wir irgendwie mit einem guten Gefühl hier rausgehen, hast du was Gutes gesehen in letzter Zeit, was du empfehlen würdest, im Gegensatz vielleicht zu Raab?
Ich habe was sehr Gutes gesehen und zwar was eigentlich ein gutes Gegenbeispiel ist, was zeigt, wie ein altes, altbekanntes Format durchaus neue Züge kriegen kann, dass man sagt, ach, da schau her, na, das gucke ich mir jetzt doch wieder an. Es handelt sich um die gute alte Bachelorette. Die ist ja auch zu RTL Plus verschoben worden, läuft dort exklusiv und nicht mehr im linearen Fernsehen. Es ist die erste bisexuelle Bachelorette. Das ist interessant, dass da jetzt auch Frauen mit dabei sind. Das ist aber nicht der Punkt, warum ich das Ganze empfehlen möchte, sondern es ist wirklich herzerwärmend, weil wenn man das Männerarrangement ansieht, das da zur Verfügung steht, dann hat man die typischen Aufgepuppten und man hat aber auch so ein paar wirklich atypische Bachelorette-Kandidaten. Heißt, das sind eben keine Leute, die vor allen Dingen im Fitnessstudio leben, aber sehr witzig sind oder sehr charmant sind oder über ihre Gefühle reden können und das auch sagen. An sich sagen, ich mag an mir, dass ich über meine Gefühle reden kann. Und es ist wirklich göttlich, sich anzuschauen, wie diese Pumper-Fraktion, wie die komplett vom Glauben abfallen und alles, was ihre Welt zusammenhält, wegbröselt, als einer von diesen, ich sag's wirklich freundlich, Lauchen, eher spiegelartigen Männern den ersten Kuss bekommt. Und kleiner Spoiler, auch einer von den Hauptmuskelmännern rausgewählt wird zugunsten eines sehr witzigen Nicht-Muskelmannes.
Max ist raus.
Nein!
Nein!
Ach, was ist das für ein krankes Spiel hier?
Ich flipp Max. Aus!
Wow, so das, also einerseits krass, dass es halt Max erwischt, andererseits krass, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist.
Und das hat sowas von, es ist gar nicht aufgesetzt und ist gar nicht, ich will jetzt irgendeinem Zeitgeist irgendwie gefallen oder so. Es ist einfach Sign of the Times. Und das in so einem angestaubten Format zu sehen, hat mein Herz sehr erwärmt. Und deswegen geht da eine deutliche Empfehlung raus.
Anja, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir dürfen dich wieder einladen.
Na klar, immer.
Wer noch mehr von Anja Rützel hören will, ihr Podcast Verbrechen am Fernsehen wurde ja leider Ende 2023 eingestellt. Aber beim Batchcast, in dem sie mit Annika Brockschmidt über den US-Bachelor spricht, kann man hoffentlich bald wieder auf neue Folgen hoffen. Ihre Kolumne Rützels Recap findet ihr, wie erwähnt, bei Spiegel Online. Und Stefan Raabs neue Show, die mit vollem Namen Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab heißt, läuft immer mittwochs ab 18 Uhr auf dem Streamingdienst RTL Plus. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wir würden wirklich gerne wissen, was ihr an diesem Podcast mögt oder was wir anders machen könnten. Schreibt uns deswegen doch mal eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr dort auch überall und ich freue mich ebenfalls über Feedback. Wenn ihr noch jemanden kennt, der sich Gedanken über Stefan Raabs Comeback gemacht hat, schickt dieser Person doch einfach jetzt direkt einen Link zu dieser Folge. Und wenn ihr in 2 Wochen eine neue Episode hören wollt, dann abonniert Läuft doch einfach. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme Institut im Jahr 2024. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.